Im März 1945, vor ziemlich genau 80 Jahren, schreibt Joseph Goebbels in sein Tagebuch in Bezug auf britische Luftschläge gegen deutsche Städte, Zitat, dass sie jetzt den Terrorcharakter des Luftkriegs gegen uns offen zugeben, ist besonders charakteristisch. Sie nehmen nun keinerlei Rücksicht mehr auf die öffentliche Meinung der Welt. Daran ist zum einen erstaunlich, wie sehr keine Rolle spielt, welchen Terror, welche Verbrechen Deutschland begangen hat, aber auch, wie wichtig Goebbels noch im Untergang die Weltmeinung findet. Als Propagandaminister wollte er genau diese Weltmeinung über das nationalsozialistische Deutschland aufpolieren. Ein Band untersucht jetzt aus den unterschiedlichsten Perspektiven diese niemals objektiv vorhandene Weltmeinung. Allerdings, Meinungen über Deutschland gab es reichlich im Ausland. Journalisten, Propagandisten und Diplomaten waren einige der Akteure, die versucht haben, diese Wahrnehmungen vorteilhaft für Deutschland ausfallen zu lassen. Der Historiker Norman Domeyer ist Professor für deutsche und europäische Geschichte an der Universität Prag. Gemeinsam mit seinem Kollegen Benno Nietzel versammelt er jetzt als Herausgeber Aufsätze, die dieses Geflecht von Verlautbarung und Wirkung nachzeichnen. Guten Morgen, Herr Domeyer.
Guten Morgen.
Dieses Zitat und morgen die ganze Welt, das ist mir zwar irgendwie geläufig, aber die Quelle dafür kenne ich nicht. Woher stammt das?
Ja, es ist eines der bekanntesten Propagandalieder der Nazis gewesen. Hans Baumanns "Es zittern die morschen Knochen" wurde eigentlich bei fast allen offiziellen und Parteiveranstaltungen gesungen. Und darin gibt es diesen berühmt-berüchtigten Refrain: Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
Berlin galt ja in den 30er Jahren als einer der interessantesten Arbeitsplätze für Auslandskorrespondenten überhaupt. Und von da sollten vorteilhafte Nachrichten abgesetzt werden in die ganze Welt über Nazi-Deutschland. Mit welchem Interesse haben denn, um jetzt vielleicht nur mal drei Nationen rauszupicken, mit welchem Interesse haben US-Amerikaner, Briten und Franzosen aus Berlin berichtet?
Für diese drei Länder war Deutschland ja überhaupt das wichtigste Objekt in der Außenpolitik, denn das waren ja die drei Sieger des Ersten Weltkrieges und Deutschland sollte also eigentlich nicht wieder auf diese militaristische Höhe kommen wie vor 1914. Deshalb beobachtete man das Land ganz genau und deshalb war auch die Auslandsberichterstattung aus Berlin, aus Deutschland, schon in der Weimarer Republik ganz wichtig und dann ab 1933 noch viel mehr, sodass das wirklich ab 1933 der wichtigste, wie man so sagt, Nachrichtenumschlagplatz der Welt war, Berlin.
Japan und Italien waren sogenannte Achsenmächte, also Verbündete Deutschlands. Wie fielen denn die japanischen Berichte aus über die Veränderungen in Deutschland und was konnte man in Italien darüber lesen?
Japan ist über viele Jahre zwar wohlwollend, aber auch ein sehr, sehr distanzierter, schon allein wegen der Entfernung, distanzierter Partner, später auch Bündnispartner Nazi-Deutschlands. Die Italiener sind sehr interessant, weil man heute denken könnte, naja, die haben das dann alles sofort begrüßt, ab 1933 eine neue faschistische Diktatur. In Wirklichkeit war das Verhältnis sehr schlecht, nicht nur zwischen Hitler und Mussolini als Diktatoren in den ersten Jahren, also bis es sich dann langsam besserte, so ab 35, 36, sondern auch die Pressebeziehungen waren katastrophal schlecht, sodass tatsächlich sogar die italienischen faschistischen Korrespondenten aus Berlin oft ausgewiesen wurden, weil die negativ, aus Sicht der Nazis, viel zu negativ über sie berichtet haben. Das alles ändert sich erst so ab 1935, 36. Also da sieht man schon, Schwarz-Weiß gibt es, aber auch viel Grau. Mhm. Und man muss genau gucken, wann genau man schaut und wann genau diese Verhältnisse angeguckt werden.
Diese negativen Presseberichte über Deutschland in Italien, was wurde daran als negativ empfunden oder andersrum gefragt, was hatten die italienischen Korrespondenten zu kritisieren?
Ja, es ist, man sieht da schon, dass es teilweise sehr verschiedene Spielarten des Überbegriffs Faschismus sind. Der italienische Faschismus ist doch insgesamt sehr anders strukturiert gewesen als der deutsche Nationalsozialismus. Und man war tatsächlich in den ersten Jahren auch irritiert über die Judenverfolgung. Das hatte der italienische Faschismus eigentlich nicht so in der Form in seinem Programm enthalten. Das machte man später nur mit, weil man dazu gezwungen wurde von den Nationalsozialisten. Hitler selbst, weil es auch keine besonders populäre Figur in Italien, sondern galt irgendwie so als billige Kopie des Duce. Die größten Persönlichkeiten des Nationalsozialismus, also da musste erstmal sehr viel Aufbauarbeit von Nord nach Süd geleistet werden. Das fand man alles irgendwie wie eine schlechte Kopie dessen, was man selbst erreicht hatte.
Diese Aufbauarbeit wurde teils von Kulturdiplomaten geleistet. In dem Band findet sich auch ein Aufsatz über die bruchlose Anpassungsfähigkeit quer durch die Systeme hindurch, wo dann eben Diplomaten im NS-Dienst auch am Ende durchaus Botschafter der Bundesrepublik werden können, werden ausgezeichnet mit Bundesverdienstkreuz, mit Stern und Schulterband und sowas. Lassen Sie uns jetzt aber noch mal schauen auf eine Zusammenarbeit zwischen dem NS-Regime und der US-Presseagentur Associated Press. Sie selbst haben vor ein paar Jahren eine intensive Zusammenarbeit aufgedeckt zwischen der Agentur und dem NS-Regime und haben festgestellt, mitten im Krieg wurden Propagandafotos ausgetauscht, also zwischen Kriegsfeinden, kann man sagen. Wie kann das sein?
Ja, genau. Associated Press, AP, ist ja bis heute noch die größte Nachrichtenagentur der Welt und gerade wieder in den Nachrichten, weil sie von der Trump-Administration teilweise ausgeschlossen wurden von der Berichterstattung, war eben damals schon absolut bedeutend. Und ja, man hat einen geheimen Deal gemacht mit dem NS-Regime, kurz bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind und hat dann während des gesamten Zweiten Weltkriegs bis ja, ins Frühjahr 1945 jeden Tag Nachrichtenfotos ausgetauscht über die neutralen Länder Lissabon und Stockholm. Das ist eben ein Zeichen dafür auch, dass das NS-Deutschland, das Nazi-Regime niemals eine hermetisch abgeriegelte Diktatur war, sondern es war eben wollte es auch sein, ein aktiver Player auf dem globalen Medienmarkt. Und das Regime selbst versuchte wirklich bis in den Untergang hinein, Mai 1945 noch die Weltöffentlichkeit zu beeinflussen. Und dieser Deal ist sozusagen ein Teil davon, um mit dieser Weltöffentlichkeit und mit den global arbeitenden Medien eben in Kontakt zu bleiben, mit ihnen weiter Dinge auszutauschen. Und das hat die andere Seite in diesem Fall auch eben mitgemacht. Jeder dachte, er hat den besseren Deal bekommen. Ganz interessant, weil das auch viele Jahrzehnte unbekannt und geheim blieb. Aber es eben erklärt, warum es gar nicht getrennte Öffentlichkeiten im Zweiten Weltkrieg gab, sondern es war in Wirklichkeit nur eine einzige Öffentlichkeit und alle spielten miteinander und tauschten Dinge aus. Und jeder dachte, wir machen es besser, wir haben den besseren Deal bekommen. Nur viele Kunden und viele Mediennutzer, wie wir heute sagen würden, die haben es nicht mitbekommen und denen wurde diese Information natürlich vorenthalten, dass es diese ganzen Austauschprozesse hinter den Kulissen gab.
In dieser geteilten Öffentlichkeit, wie Sie sagen, bleibt aber ein Thema komplett unterbelichtet. Ich lese gerade Thomas Manns Radioansprachen, die er aus den USA abgesetzt hat, in der Hoffnung, die deutschen Hörer via BBC ins Nachdenken zu bringen. Und er kennt, das ist eine Ansprache von ihm aus dem Januar 45, exakte Zahlen der, wie er sagt, riesenhaften Mordanlage Majdanek. Er berichtet von Auschwitz, von Birkenau, auch in den Jahren davor, schon Anfang der 40er, von Deportationen, Vergasung, von Massenmord. Wenn Thomas Mann diese Informationen hatte, also mit Sicherheit Geheimdienstinformationen. Wieso spielt dieses Menschheitsverbrechen keine Rolle in der internationalen Berichterstattung? Es soll überhaupt nicht zynisch klingen, aber journalistisch wäre das ein Scoop gewesen.
Genau, es wäre wahrscheinlich der größte Scoop des 20. Jahrhunderts gewesen. Also nicht nur Thomas Mann, der viel aktiver war, auch als die Thomas-Mann-Forschung bisher gedacht hat, damals eben auch politisch, publizistisch, sondern auch die ganzen führenden amerikanischen Journalisten, die bis Ende 1941 in Nazi-Deutschland gearbeitet haben, wussten, was stattfand und was noch stattfinden wird. Und deshalb ist das eben so erklärungsbedürftig, warum der Mord an den europäischen Juden, also was wir heute Holocaust nennen, keine mediale Priorität hatte. Und ich denke, es ist unter anderem dadurch zu erklären, dass man diese ganzen geheimen Austauschprozesse am Laufen hatte und eigentlich jeden Tag ganz viel Material bekam, Texte, schöne Fotos, ja, tauschten die Seiten untereinander aus, schon viel zu viel, als man eigentlich bringen konnte. Und man auch diese Deals nicht gefährden wollte, indem man jetzt über Themen berichtete, von denen man wusste, das will die andere Seite auf gar keinen Fall, dass wir da die Details bringen. Also man hatte es schon mal einfach materiell nicht nötig. Man bekam ja jeden Tag frisches Nachrichtenmaterial von der anderen Seite, tolle Pressefotos jeden Tag von allen möglichen Dingen, die man haben wollte. Und der zweite, auch so wichtige Aspekt ist natürlich, das muss man auch so hart sagen, es ist jetzt nicht zynisch, es ist einfach die Realität der damaligen Zeit gewesen, dass der Mord an den europäischen Juden, der war schon vielen bekannt, auch vielen normalen Menschen bekannt, in Deutschland und auch auf der ganzen Welt. Aber er wurde einfach nicht für so wichtig gehalten. Es fand dieser riesige Weltkrieg statt und es interessierte zum Beispiel die meisten Amerikaner eigentlich nur, wie bewegen sich unsere Armeen? Wie viele unserer Jungs sind gestorben? Wann haben wir Nazi-Deutschland endlich besiegt? Wann haben wir Japan besiegt? Und alles darunter, dass da Massaker verübt werden gegen diese Völker und dass die Juden verfolgt und auch massenhaft umgebracht werden, das interessierte viele Menschen einfach nicht oder es interessierte sie nicht so sehr wie der generelle Verlauf des Krieges.
Das sagt der Historiker Norman Dohmeyer über den von ihm mit herausgegebenen Band Und morgen die ganze Welt, Nationalsozialismus und internationale Öffentlichkeit. Im Januar ist der Band erschienen, für 45 Euro zu haben im Campus Verlag. Und morgen Abend wird Norman Dohmeyer um 19 Uhr in der Topographie des Terrors diesen Band gemeinsam mit seinem Mitherausgeber Benno Nietzel vorstellen. Zu finden in der Niederkirchner Straße 8 in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt zu diesem mit Sicherheit spannenden Abend ist frei. Herr Dohmeyer, besten Dank für Ihre Zeit heute.
Ich danke.